Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in das Spielzeugdorf Seifen und damit auch in das weihnachtliche Erzgebirge. Wir sind in der Heimat der Nussknacker und Pyramiden, der Räuchermänner und Engel. Zu Besuch bei Holzspielzeugmachern, die für ihre Arbeit wirklich brennen und die pfiffige Ideen haben, zum Beispiel eine Räucherrakete mit Weltraumtechnik. Das sind unsere Gäste hier.
Glück auf im Erzgebirge, hier im wunderschönen Spielzeugdorf Seifen. Mein Name ist Andreas Bilz, Geschäftsführer der Seifener Volkskunst EG.
Tobias Kirsche, ich bin hier der Zimmermann im Freilichtmuseum.
Christian Neubauer. Ich habe einen traditionellen Holzkunstbetrieb.
Mein Name ist Jenny Mattes, ein Familienbetrieb, der sich auf Schwibbögen spezialisiert hat.
Ich bin Thomas Schalling, quasi Erfinder der Fluglichter.
Ein herzliches Glück auf hier aus dem schönsten Fleck im Erzgebirge, Uwe Löschner. Ich bin der Inhaber des Nussknackermuseums.
Ich bin Markus Füchtner und wir stehen hier im Geburtshaus des erzgebirgischen Nussknackers.
Das Geburtshaus des Nussknackers und viele andere Geschichten rund um die schönste Zeit des Jahres. Gleich geht's los. Ich wünsche ganz viel Spaß.
Die Radioreise. Mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es wieder einmal in meine frühere Heimat, nämlich ins schöne Erzgebirge. In kaum einer anderen Region Deutschlands wird die Weihnachtszeit so hell gefeiert wie in diesem Teil Sachsens. Lichterglanz und Stollenduft, Engel und Bergmann in leuchtenden Fenstern. Hier im Erzgebirge erblicken die Weihnachtsengel das Licht der Welt und besonders Schmuck ist es dann im Spielzeugdorf Seifen. Das habe ich im Sommer besucht, in Shorts und Shirt, aber ich habe Menschen getroffen, die das ganze Jahr über eben für die Weihnachtszeit arbeiten. Kunsthandwerker, deren Spezialisierung es nur hier rund um Seifen so gibt. Im Freilichtmuseum Seifen schauen wir uns zu Beginn an, wie das Leben in diesem Dorf einst war und was heute noch an Tradition erhalten geblieben ist. Tobias Kirsche empfängt uns in traditioneller Zimmererkluft und das eingeleitet von der Erkenntnis: Erzgebirg, wie bist du Ski? Hier sind sie, die Geschwister Caldarelli.
O Erzgebirg, wie bist du Ski? Mit deinem Waldloch, ihr Wiesenberg und Thron.
Wir halten dieses Freilichtmuseum mit 15 Gebäuden.
15 historische Gebäude, Tobias, sind hier aufgereiht, die das Leben im alten Erzgebirge zeigen. Sind diese Gebäude immer an diesem Ort gewesen oder hat man die zusammengetragen, hier nochmal aufgebaut?
Das Reifendrehwerk ist der einzigste Originalstandort, den es gibt hier im Freilichtmuseum. 14 Gebäude wurden im Umkreis, sagt man mal so, von 40 Kilometern im Prinzip abgetragen, wie ein Lego, und hier wieder aufgebaut wie ein Lego. Es hat also nur das Reifendrehwerk hier gestanden und dazu sind dann die ganzen Gebäude, die wir jetzt hier sehen, gekommen. Von 1973 bis heute und hier wieder aufgebaut zu einem Dorf zusammengefasst, soll das Seifen anno 1800 darstellen.
Und waren typisch damals für diese Region, also ganz normale, einfache Wohnhäuser?
Waren ganz typisch, sag ich mal so, natürlich variiert das auch in den Größen zum Beispiel, denn das Bergmannshaus und das Flößerhaus, was wir am Anfang haben, waren urtypische Gebäude von Seifen, was entstanden ist im Jahre 1324, als die Zisterziensermönche von Böhmen in dem auf Lateinisch benannten Mirriquidi, auf Deutsch den schwarzen, dunklen Wald des Erzgebirges, Metall gefunden. Sie waren zu seiner Zeit die Höchstgebildeten gewesen und wussten mit dem Metall Zinn was anzufangen. So hat man in den Bächlein des Erzgebirges im Prinzip Zinn ausgeseift. Ähnlich wie die Goldwäscher von Alaska mit viel mehr Wasser Gold auswaschen, nennt man das in diesen kleinen Bächlein ausseifen. Und Zinn-Sieben war der erste Lehnbrief bzw. eingetragen 1324.
Und wenn man jetzt hier durchkommt und in dieses Museum reinläuft, hat man in jedem Haus eine andere Geschichte, ein anderes Handwerk?
Also es sind verschiedene Handwerke, natürlich immer ausgehend vom Bergbau. Jetzt ist es Kunstgewerbe bzw. Seifen, bekannt durch seine Nussknacker-Pyramiden, Räuchermenschen, natürlich das Weihnachtsland. Und natürlich haben wir aber auch im Sommer die Tage des historischen Handwerks. Die sind zweimal im Jahr und da ist halt in jedem Gebäude dieses Handwerk vorhanden. Der Handwerksmeister oder im Prinzip die, die das bringt, drin und zeigen das den Gästen.
Und dazu zählt ja zum Beispiel auch ein ganz besonderes Drechslerhandwerk, was es kaum noch gibt, was auch nur noch wenige Menschen, Tobias, ausüben.
Warum das so gekommen ist, alles vom Bergbau her. Der Zinnbergbau im Osterzgebirge war nicht so ertragreich gewesen, wie zum Beispiel bei Freiberg das Silber, aber auch im Westerzgebirge bei Annaberg, wo noch Silber dabei war. Und so musste sich der Bergmann andere Erwerbszweige suchen, um überhaupt zu überleben. So hat er das Holz des Meriquidis genutzt, um am Anfang Haushaltgegenstände herzustellen. Kochlöffeln, Waschschüsseln, Butterfässer, Waschbretter, alles für den Haushalt. Daraus ist die Spielware geworden. Die richtige Spielware. Nicht wie heute das Kunstgewerbe, sondern große Pferdefuhrwerke mit Leiterwagen hinten dran, Kühe eingespannt, alles aus Holz im Prinzip. Und natürlich auch die Arche von Noah. Dazu musste man viele Tiere herstellen. Und so ist um 1800 das Reifendrehen entstanden, ausgehend natürlich vom Drechslerhandwerk. Das Reifendrehen ist schon eine komplizierte Abwandlung des Drechselns. Es gibt noch 8 Reifendreher im ganzen Erzgebirge.
Wird es noch als Ausbildungsberuf angeboten?
Das wird neben dem Drechslerhandwerk als Ausbildungsberuf angeboten, aber es ist natürlich trotzdem schwierig, den jungen Menschen zu sagen, dass sie dann nicht unbedingt viel Geld damit verdienen können. Es gibt in Seifen noch einen Betrieb, der auch Reifen herstellt, aber hier ist es im Freilichtmuseum Flath, Hans Günther und der Weber Dirk, der bei uns auch angestellt ist und die jeden Tag das komplizierte Handwerk zeigen, das Reifendrehen, eine Holzscheibe, die nass gelagert wird und da werden Scheiben runtergeschnitten und dann dreht der Reifendreher innen Rillen heraus.
Beim Reifendrehen entstehen kleine Holzfiguren schneller als beim Schnitzen. Diese Handwerkskunst und vor allem auch das Geschick und die Erfahrung gibt es eben nur hier im Erzgebirge. Aus dem Spielzeugdorf Seifen, dem Herz der erzgebirgischen Weihnacht, kommt heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ganz Seifen ist ein Spielzeugdorf, gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn es aus den Fenstern der Häuser leuchtet. Besonders lieblich, wie auf einer Märchenwiese, sieht es im ganzen Jahr über aus im erzgebirgischen Freilichtmuseum, was sich am Rande von Seifen befindet. Inmitten dieses Dorfmuseums befindet sich das erhalten gebliebene Drehwerk, das von Wasserkraft angetrieben wird. Der Besucher sieht hier eine Stellmacherei und die Werkstatt eines Spankorbmachers, ebenso wie das Wohnhaus eines Bergmannes oder auch einen historischen Bauernhof. Einzigartig in ganz Deutschland kann man hier den Reifendrehern über die Schulter schauen. Nur noch wenige Drechsler beherrschen diese jahrhundertealte Handwerkskunst, erzählt uns Tobias Kirsche.
Es werden auch Reifen für die Spielwarenhersteller jetzt hier von Seifen, vielleicht auch noch ein Stückchen weiter weg, hergestellt, um die Pyramiden, die Leuchter, man Schwibbogen, wie auch immer, damit bestückt werden können.
Müsste man das Reifendrehen fast unter UNESCO-Schutz stellen?
Könnte man sagen, ja. Also das Weltkulturerbe UNESCO ist ja das ganze Erzgebirge darunter gestellt. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass direkt das Reifendrehen, aber das wäre mal ein neuer Vorschlag.
Oder welche Handwerksberufe werden noch gezeigt, neben dem historischen Reifendrehen? Ja.
Also neben den historischen Reifendrehen wird zum Beispiel das Schindelmachen. Der Schindelmacher, der handgespaltene Holzschindeln herstellt mit einer Keilnut. Das ist hier im Erzgebirge typisch. In Oberbayern, in Österreich, in Italien, sage ich mal, Norditalien, sind dann die Plattenschindeln vorherrschend. Das ist auch handgespaltenes Holz, aber ohne Keil und Nut. Das wird einfach wild übereinander gelegt. Hier ist es etwas aufwendiger.
Und dich sehen wir ja, Tobias, in einer typischen Zimmererkluft.
Ja, ja.
Du bist auch Zimmerer.
Jawohl, jawohl.
Übst du es noch teilweise aus?
Jetzt zurzeit nicht. Und da bin ich halt als Zimmermann hier im Freilichtmuseum, aber auch als Führer.
Und dieses Freilichtmuseum im Sommer, sehr schön, in grüner Landschaft, aber im Winter auch ein Traum.
Im Winter ein Traum, wenn dann überall die Fensterbeleuchtungen sind, warum es ja die Gäste gerade zu Weihnachten ins Erzgebirge zieht, wenn alles hell erleuchtet ist. Man sagt immer, die Stromversorger freuen sich, wenn in Seifen Weihnachten wird, weil dann überall im Prinzip alles hell erleuchtet ist, das Licht des Bergmannes. Denn dieses Licht in den Fenstern ist keine Zierde gewesen. Da muss man auch hunderte von Jahren zurückgehen, als die Winter im Erzgebirge noch sehr straff gewesen sind. Hohe Wehen und der Bergmann ist früh 6 bis abends 6 in den Berg, in den Stollen gegangen, hat das Zinn abgebaut und hat den Heimweg nicht gefunden. Die Frauen der Bergleute haben sich untereinander abgesprochen, Du stellst eine Kerze, du zwei, du drei ins Fenster. Wo zwei Kerzen brennen, ist mein Zuhause. Weil die letzte Schicht des Bergmannes, jeder kennt's, der Bergmann ist, der Glück auf den Gruß kennt, im Prinzip immer zu Weihnachten ist, am 24. die sogenannten Mettenschicht, ist damit die Weihnachtsbeleuchtung in den Fenstern geboren. Und als im Erzgebirge 1911 bis 13 der elektrische Strom hierher gekommen ist, dann ist dieses sicherer mit kleinen Glühbirnchen gemacht worden. Bis dahin halt gefährlicher mit Kerzenlicht.
Deswegen ist Seifen quasi das Herz auch dieses Weihnachtslandes.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Seifen hat eine Konstellation. Ohne jetzt überheblich zu klingen, will man trotzdem sagen, und man ist stolz darauf, dass der kleine Ort Seifen mit den fast 2000 Einwohnern, die wir haben, fast 1500 Gästebetten, wir haben 120 Handwerksbetriebe nur in Seifen. Wir haben 51 Läden, wo Sie etwas kaufen können. Zu DDR-Zeiten waren es einmal drei gewesen.
Mit viel Bückware sicher auch.
Ja, genau, dass man die Waren dort überhaupt bekommen hat, weil damals war alles Export gewesen, alles ist fortgegangen, vor allen Dingen die Qualitätsstufe 1. Seifen hat eine Konstellation, die man so in dieser Größe mit insgesamt auch 14 Gaststätten, was man woanders eher selten findet, ist heute der Name Seifen in aller Munde. Man liefert nach Amerika, man liefert nach Japan, man liefert nach China. Seifen, könnte man schon sagen, ist weltbekannt, aber auch durch die fleißigen Hände der Spielwarenhersteller, die auch die wunderschöne Bergkirche, die Schwesterkirche der Frauenkirche ist, von Dresden in alle Welt gegangen und dadurch auch ein Wahrzeichen, die Bergkirche von Seifen, die zu Weihnachten aus allen Nähten platzt. Und Vorbuchungszeit 1 bis 1,5 Jahr. Ich besitze selbst mit meiner Frau eine Pension, weil jeder möchte in der Weihnachtszeit nach Seifen.
Wenn's draußen im Heißel wacht, Gott tut und stürmt, ist drin im Stübel gar fein.
In der eben angesprochenen Bergkirche erinnern sakrale Gegenstände aus Zinn, Seifener Glas und Holz an die Arbeit und den Glauben der Vorfahren. Eine Orgel spielt besinnliche Musik, gerade auch in der Weihnachtszeit. Die Bergkirche Seifen ist eine der berühmtesten der Welt. Erzgebirg, wie bist du Ski? Finden auch wir und sind deswegen in das Spielzeugdorf Seifen gefahren, direkt an der Grenze von Sachsen und Böhmen. Die Radioreise heute im Zeichen des weihnachtlichen Erzgebirges. Auch der Name Knut Neuber ist in Seifen ein fester Begriff. Seit Ende des 19. Jahrhunderts steht dieser Name für Liebe zur erzgebirgischen Volkskunst. Nun führt Christian Neuber mit seiner Mutter, denn sein Vater war überraschend schnell verstorben, in der 6. Generation dieses Traditionsunternehmen, diese Manufaktur. Sie ist eine der ältesten ihrer Zunft. Den Holzspielzeugmacher und Drechslermeister traf ich in einer kleinen Holzstube quasi als Schaufenster seiner Werkstatt. Er ist auch ein echter, ein stolzer Erzgebirgler, wie Rocco Löser hier besingt.
Junge, sei Erzgebirger, sei geschnitzt aus einem ganz anderen Holz. Ja, mir sei anders wie die anderen, sei auch noch mit drei, sei halt schon frei, aber ne ja, was soll's.
Also unsere Produktpaletten, die haben begonnen mit dem Emil Neubau 1892. Da waren die ersten artige Holzlöffel, ganz klassische Sachen aus Ahornholz, Quirle. Wir hatten immer den Beinamen Quirlneuber, das hört man ab und zu heute noch. Kleine Teller, Stollenbretter, Schneidbretter und solche Geschichten. Und das Ganze ist dann in dieses klassische Holzspielzeug gemündet, wo auch heute die Ausbildung zum Holzspielzeugmacher so ein bisschen rausstammt. Bedeutet, viele Sachen kennen diese Traktoren mit den roten Rädern, diese Holztraktoren, was man so als Aufstellspielzeug nutzen konnte. Und das Ganze ist dann ab der Wende und weit danach dann in diese traditionelle Holzkunst gemündet. Und dann ist, kann man sagen, unsere Produktpalette bis heute immer ein Stückchen gewachsen, mal geschrumpft, je nachdem.
Wir sitzen in einer Art Werkstatt und um uns herum eben leuchten die Pyramiden, die Schwibbögen, all das, was ihr hier macht. Also ganz kleine Sachen, schlichte, aber sehr schön.
Also wo wir jetzt sitzen, das ist unser, ich sage mal gerne, historisches Musterzimmer. Also wir stellen hier alle Produkte aus, die wir im Betrieb eigens herstellen.
Und dazwischen eben der goldene Meisterbrief, einmal für dich und einmal für den leider viel zu früh verschobenen Vater auch.
Genau, das sind unsere Meisterbriefe, da sind wir schon sehr stolz drauf. Das ist Handwerk, Handarbeit und da ist es schon sehr schön, wenn man dort einen Meisterbrief in der Ecke hängen hat, ja.
Und vor allem wurdest du ja auch ein wenig ins kalte Wasser geschmissen, weil eben der Vater verstarb und du sehr schnell dann auch Verantwortung übernehmen musstest.
Das war schon so, der Vater ist gestorben, da war ich in der Berufsausbildung, in der normalen noch, bin dann dadurch direkt in die Meisterausbildung. Das war schon erstmal eine Situation, natürlich ungewohnt, aber ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt und haben uns hier ordentlich was geschaffen.
Es gibt ja viele Pyramidenhersteller. Was würdest du sagen, unterscheiden sich eure, eben die Schlichtheit oder was anderes?
Naja, erstmal hat ja jeder so seine Schiene. Der eine macht moderne Sachen, der andere macht eher die traditionelle Fahrbahn und da würde ich uns mit einstufen. Ich kann für uns sagen, da sind wir besonders stolz drauf, dass wir fast alle Gesichter und so weiter noch mit der Hand bemalen. Sprich, wir haben keinerlei Druckmaschinen. Wenn wir was drucken, dann maximal immer noch altklassisch mit Rakel und einem Sieb. Die Gesichter, die Handmalerei und diese Habits von die Bergleute bemalen wir mit der Hand. Dass jeder Lidstrich, jeder Knopf ist da getupft und gestrichen.
Was natürlich dann auch seinen Preis haben muss. Das heißt, wer sowas kauft, muss auch wissen, das ist nicht Industrieware. Wer kauft so etwas?
Ich sag mal, derjenige, der sich das zu Hause gemütlich machen will, wir verkaufen ja keine Massen, sondern wir sind eine Manufaktur, wir arbeiten in kleinen Stückzahlen und da ist es einfach so, dass wir ja auch letztendlich Erbstücke produzieren, sag ich mal, weil das ja was ist, das fliegt nicht irgendwann in die Tonne, sondern das ist schon unser Wunsch, dass das von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Das ist ein gutes Stichwort, weil oft, wenn Wohnungsauflösungen sind, dann heißt es, ach, was hat die Mutter, aber ich hoffe, dass man so etwas, wenn man so etwas sieht, eben dann schon als wertvoll und vor allem als persönlich ansieht.
Man freut sich normalerweise nie über Reparaturen, aber wenn mal eine Reparatur kommt, dann sind das meistens sehr alte Stücke und da freuen wir uns schon, dass den Leuten dort so viel dran gelegen ist, dass die dort nochmal rein investieren und das Ganze dann nochmal aufhübschen lassen. Das kommt relativ häufig vor.
Wie viel stellt ihr im Jahr her an, sagen wir mal, Schwibbögen und Pyramiden?
Das kann man ganz schwierig beziffern. Es gibt Jahre, da sind die Schwibbögen sehr gefragt, es gibt Jahre die Pyramiden. Im Monat reden wir vielleicht von 15 bis maximal 30 Schwibbögen pro Sorte. Das sind nicht so viele Sorten, die kleinen Serien. Bei den Pyramiden ist das ähnlich.
Und außergewöhnliche Sonderfertigungen kommen aus eurer Manufaktur. Was verstehst du darunter?
Ja, dass wir den einen oder anderen Kundenwunsch dann schon doch auch gerne mal erfüllen. Das bezieht sich entweder auf Schwibbögen, wo die Leute einen großen Schatz an Figuren schon außerhalb bekommen haben, geerbt haben und so weiter, die in Szene setzen wollen. Da bieten wir den Kunden Schwibbögen an, wo wir Setzkästen reinbauen, wo die Figuren reinkommen.
Gibt es auch den Fall, dass jemand kommt und eventuell ein Familienbild zeigt, das ist mein Enkel, kannst du nicht aus diesem Bild eine ähnliche Figur machen? Gibt es so etwas als Sonderfertigung?
Das gibt ähnliche Fälle, es kommen hin und wieder Leute, aber da muss ich dann sagen, auch wenn es mir nicht leicht fällt, ein Stück weit enttäuschen, weil ich schon zusehen muss, dass unsere normale Produktion, dadurch, dass wir wenig Leute sind und das wie so Uhrwerk funktioniert, dass die normale Produktion am Laufen bleibt.
Wie sieht's mit Nachwuchs aus? Handwerk muss ja auch sich bewähren und gegen so viel Konkurrenz, Industrie, all das. Bekommt ihr Nachwuchs? Werden noch Menschen dahin ausgebildet?
Ja, so wie ich gehört habe, ist die Holzspielzeugmacherschule zurzeit recht voll. So ein kleiner Betrieb. Die Leute, die hier sind, die sind eigentlich auch schon sehr lange da und wir konnten auch zwei neue, auch junge Leute anstellen. Das freut uns natürlich.
Heute ist wieder putzen und kommen alle zusammen. Wie ich Schuh im Fünferin von der Schicht erhahn.
Die Hutzenmusik. Christian sagte mir, dass er abends, gerade auch an Wochenenden und wenn es dunkel wird, in der dunklen Jahreszeit, immer gerne mit Freunden in dieser kleinen Werkstatt sitzt und gemeinsam musiziert bei echten erzgebirgischen Hutzenabenden. In Farbe und Stereo und heute mit dem wunderschönen erzgebirgischen Dialekt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Spielzeugdorf Seifen. Schwibbögen oder auch Lichterbögen genannt, sind untrennbar mit der Geschichte des Erzgebirges verbunden. Die Lichterbögen, sie wurden schon vor vielen Jahrhunderten in die Fenster gestellt, um den Bergleuten im Dunkeln den Weg nach Hause zu weisen. Heute sind die Schwibbögen längst zum Weihnachtssymbol geworden und gehören gerade in Seifen, aber im Prinzip im gesamten Erzgebirge und im Erzgebirgsvorland in jedes gute Fenster. Dabei bewahren die Bögen traditionelle und auch christliche Motive. Sie zeigen zum Beispiel Szenen aus einem Bergwerk. Hier in Seifen werden die Meisterwerke vor allem in der Manufaktur Klaus Kolbe gefertigt, die heute von Jenny Mattes geführt wird. Als Einstieg in dieses Gespräch die Erzgebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf mit dem Lied vom Lichterbogen.
Und sei die Kerzle angezünd, da freu ich mich wie ein kleines Kind.
Gegründet hat's mein Opa zusammen mit der Oma 1990. Vorher durfte man sich ja nicht selbstständig machen in der DDR. Das ging erst ab 90 und das hat er genutzt, die Zeit.
Das heißt, bis dahin waren Sie Teil einer PGH damals?
Ganz genau.
PGH, Produktionsgenossenschaften, waren Zusammenschlüsse von einzelnen Betrieben, die durchaus Gewinn machen konnten, aber den auch abführen mussten zu einem gewissen Teil.
So ist es. Ne? Er hat dann unter Vorgaben seine Bögen kreiert und verkauft.
Und dann hat er es gegründet, nach der Wende lange geführt. Und als er verstarb, ist es dann an Sie übergegangen.
2015 ist er verstorben, aber es ging dann nahtlos über.
Sehen wir ja bei Ihnen ja eine Welt aus Schwibbögen. Wir befinden uns in einem kleinen Wunder-Weihnachtsland. Seit wann gibt es hier im Erzgebirge Schwibbögen?
Die gibt es schon länger. Also der Vorgänger sozusagen der Holzschwibbögen waren aus Metall. Das waren die ersten. Und dann wurde das nach und nach in Holz entwickelt. Das war ja hier ein großer Waldbestand. Es wurden dann, als der Bergbau versiegt ist, Gebrauchsgegenstände gefertigt. Holzlöffel, Holzteller, alles, was man so benötigt. Und dann ist man so, gerade hier in der Gegend, in Seifen und Umgebung, auf dieses Holzspielzeug umgesprungen. Das sind ja eher so wirklich Kunstwerke, die man sich hinstellt zum Anschauen. Ob das nur Nussknacker sind oder Pyramiden oder Schwibbögen. Damit wird ja nicht mehr gespielt, sondern es ist wirklich zum Genießen, zum Anschauen gedacht.
Zum Anschauen und vor allem wird eben auch das Leben der Bergmänner dargestellt in verschiedenen Formen hier als Bergmannszug. Bei Ihnen dreht sich das, ich nehme an, es soll auch symbolisieren, wie die Bergmänner in den Berg hineingehen.
Das ist dem Original nachempfunden, also wie es damals gewesen ist. Wir wollen das traditionell darstellen, um nicht zu vergessen, wo wir herkommen. Unsere Gegend ist aus dem Bergbau entstanden. Es war schwere Arbeit. Die Menschen damals hatten wirklich nie viel zum Leben. Sie hatten kaum Sonnenlicht gesehen, sind wirklich früh eingefahren, abends wieder raus aus der Grube. Sie sind meist zeitig verstorben, sind nie alt geworden und das wollen wir einfach nie vergessen, dass wir jetzt unser Leben haben, so wie wir es jetzt leben, im Endeffekt im Wohlstand.
Das heißt also, die ersten Motive, die in dieser Form erschienen sind, waren immer Schwibbögen, in denen Bergmänner dargestellt wurden?
Meistens. Also mein Opa hat da Wert drauf gelegt. Es gibt natürlich auch andere Varianten, wo jetzt zum Beispiel die Städte zu sehen sind oder gerade Seifen, unser Dorf, unsere Ortslandschaft.
Inzwischen aber auch andere Motive neben Bergmännern. Was wird inzwischen auch dargestellt?
Also wir haben zum Beispiel das Dresdner Motiv. Da ist die Bergbaugeschichte natürlich nicht so dargestellt, sondern da haben wir zum Beispiel die Meißner Porzellanherstellung im Sockel verewigt. Auch alles beweglich.
Warum ist eigentlich die Form ein Halbkreis, dieser Schwibbogen? Hat es auch eine besondere mystische oder kirchliche Bedeutung?
Also übertragen wurde es von dem Grubeneingang. Die Bergmänner haben damals ihre Laternen an den Eingang gehangen, an diesen runden Stolleneingang. Und damit hatte man so einen beleuchteten Bogen. Und daraus soll es entstanden sein.
Wenn Sie diesen Schwibbogen herstellen, fertigen Sie dann erst diese holzrunde Form an, also diesen Bogen?
Das sind Sperrholzschichten, die bei uns in Form gepresst werden. Also halbrund sind alle. Und gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Holzarten. Das kommt immer dann ganz drauf an, was man zeigen möchte, was für Motive dann zu sehen sind und was dazu passt.
Und dann fangen Sie auch an, die ganzen Figuren und Figürchen zu schnitzen, herzustellen?
Genau, die werden auch alle hier hergestellt bei uns in der Werkstatt. Die ganzen Kleinteile, Drehteile werden angeschliffen und angesägt, je nachdem, ob es eine schreitende Figur ist, eine sitzende.
Und das in einer filigranen Arbeit. Das heißt, man muss künstlerisch sehr begabt sein. Hat man da eine Schablone, ein Papier, nach dem man das arbeitet?
Das hat mein Opa schon nie gemacht. Er hat schon was aufgezeichnet oder die Hintergrundbilder sind auch erst gezeichnet, dann in Farbe umgesetzt. Aber alles, was so konstruiert wird, wird einfach gleich ausprobiert. Also man macht so kleine Modelle. Ein bisschen Talent sollte man schon mitbringen.
Und auch Geduld. Wie lange dauert es, bis so ein Schwibbogen fertig ist?
Ja, also Geduld auf alle Fälle. Das Modell mit Freiberger Motiv, das hat in der Entwicklung ungefähr 5 Jahre gedauert.
Und in Ihrer privaten Stube, wie viele Schwibbögen stellen Sie in der Weihnachtszeit auf?
Also ich habe auf alle Fälle an jedem Fenster einen und dann auch zwischendurch. Also sind bestimmt 10 Stück.
Und Sie freuen sich immer noch drüber, ja?
Ja, das ist immer auch so eine Sache, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wenn man das ganze Jahr damit zu tun hat. Wir haben auch vor Weihnachten nicht wirklich Zeit, das zu genießen, das stimmt. Aber wir machen uns dann meistens so im Januar noch ein paar schöne, gemütliche Tage, feiern auch ganz traditionell Weihnachten in Familie. Und dann ist auch wirklich alles schön geschmückt und beleuchtet.
Die Schwibbögen, sie beleuchten unseren weiteren Weg durch das Spielzeugdorf Seifen. Zum Beispiel auch zum Geburtsort des Nussknackers. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute gibt es viel zum Greifen in Seifen, nämlich wunderschöne erzgebirgische Handwerkskunst. Das Spielzeugdorf im weihnachtlichen Erzgebirge ist unser Thema. Ja, er gehört zum Advent wie das Räuchermännchen und auch die Weihnachtspyramide, der Nussknacker. Er ist der wohl berühmteste Exportschlager aus dem sächsischen Erzgebirge. Friedrich Wilhelm Füchtner, ein Kunsthandwerker aus Seifen, erfand im Jahr 1870 das erste Serienmodell des Nussknackers. Diese Geschichte erzählt uns nun Markus Füchtner, der heute die Erfinderwerkstatt in Seifen leitet. Peter Johann Groß singt passend zum Einstieg das Lied »Ich bin ein Knacker«.
Bin ein Knacker, Nüsse-Knacker, helfe euch recht gern. Wollt ihr Nüsse essen, geb ich euch davon den Kern.
Hier in der Werkstatt schon von Kind an wurden sämtliche Familienfeiern abgehalten und da wächst man mit diesen Figuren auf. Überall standen halbfertige Figuren, das gehört dann irgendwann dazu. Es gab einen anderen Berufswunsch. Früher, ich wollte eigentlich Schornsteinfeger werden. Ich weiß nicht, woher der Wunsch kam. Aber
ist auch ein schöner Handwerksberuf.
Definitiv, ist auch ein schöner, wichtiger Handwerksberuf. Aber das Einfachste war dann, beim Onkel und beim Vater in der Firma anzufangen. Die Berufsschule, die ja weltweit die einzige ist in der Form, in der man Holzspitzzeugmacher lernen kann, im Dorf ist. Also ich konnte hier bleiben, es gab keine großen Wege, ich konnte in der Familie lernen und das war für mich dann auf jeden Fall das Einfachste und das habe ich dann getan. 1997 habe ich angefangen mit der Lehre. Der Nussknacker, der ist ja um 1870 hier bei uns im Haus erfunden worden, der Erzgebirgische. Also mein Urgroßvater Wilhelm Füchtner war damals der Erste in der Region, der die Nussknacker in der Form, wie man sie heute noch kennt, hergestellt hat, in Serie produziert hat und gilt somit als Vater des erzgebirgischen Nussknackers. Darum ist das hier so sehr verwurzelt in dem Haus, dieser typischen erzgebirgischen Form.
Und dem bist du treu geblieben, machst ihn auch nach wie vor Nussknacker, aber eben auch andere Sachen.
Wenn man ein junger Mensch ist und diesen Beruf lernt und immer nur gezeigt bekommt, wie du was zu machen hast, weil diese traditionellen Vorlagen, die sind ja da und es wurde immer streng nach den Originalformen produziert. Und so machen wir es auch heute noch.
Ja.
Es gab einen Punkt, an dem man zweifelt, ob man das denn wirklich sein ganzes Leben lang machen will, diese Pflicht, das zu tun, den Vorfahren zuliebe. Ich habe dann viel Zeit in der Werkstatt verbracht, auch mit meinem Großvater, mit dem Werner. Ich habe so ein bisschen gebastelt, getüftelt, auch fernab der Traditionsschiene so ein bisschen gedallt. Weil er saß nur hier, er kannte kein Wohnzimmer, er hat hier alles abgehalten, er hat ja Fußball im Radio gehört, er hat sein Bier dazu getrunken und Abendbrot gegessen, ganz alleine. Da habe ich gesagt, du bist auch viel alleine. Da sagt er, nee, guck dich mal um. Hier sind so viele Nussknacker, fertige, halbfertige, neue, alte. Die könnten alle eine Geschichte erzählen, wenn sie sprechen könnten. Da hat er recht. Und als er dann von uns gegangen ist, 2010, da gab es so einen Moment, und zwar bei der Beisetzung auf dem Friedhof, hat man ihm einen roten König in den Sarg mitgegeben. Und das war so ein Schlüsselmoment. Naja, das war sein Lebenswerk. Er kannte nur seine Figuren und jetzt kriegt er das noch mit für seine letzte Reise. Das war für mich dann der Punkt, ja, na klar, du bist der Nächste. Er hat sich das auch immer gewünscht, aber nie geäußert. Das hat mir die Oma mal gesteckt am Mittagstisch. Der Opa wird sich freuen, wenn das mal weitergeht. Und dann mach's näher weiter. Ich habe das dann verinnerlicht und gesagt, klar, du machst die Nussknacker weiter. Du bist die 8. Generation dieser Firma und sorgst dafür, dass es nicht ausstirbt.
Vermächtnis quasi.
Richtig, so kann man es sagen. Und heute mache ich voller Stolz Nussknacker. Wir produzieren sie zum Teil mit alten Techniken. Ja, das wird gedrechselt am Stück und das Loch für die Nuss, für den Hebel, wird hinterher herausgearbeitet. Zum Teil mit Hammer, Stemmeisen, Kettenfräser, das ist richtig grobe Arbeit.
Vor allem hast du auch die Nussknacker in die Neuzeit überführt. Du hast in der Corona-Zeit mal Kinder bei dir und hast die einfach mal tüfteln lassen und Ideen entwickeln lassen, wie Nussknacker auch aussehen könnten. Und dann kam eine ganz verblüffende Idee, warum es eben keine Nussknackerin gibt und nur Nussknacker.
Eines Tages klingelte es mal an der Werkstatttür. Und da stand ein ganz verzweifelter Familienvater mit einem Blatt Papier vor der Tür. Ich habe gesagt, komm erst mal rein, was ist denn los? Und er sagte, ich habe hier eine Zeichnung von meinem Sohn, die hat er im Alter von 8 Jahren gezeichnet. Und ich war jetzt in vielen Werkstätten, ob man diese Figur umsetzen kann, diese Zeichnung. Und die alle haben Kopf geschüttelt und haben abgewunken. Und sie sind meine letzte Hoffnung, wo ich sofort dachte, Mensch, da hast du richtig Bock drauf, die umzusetzen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich eines Tages dachte, Mensch, jetzt ist Pandemie, die sind alle zu Hause. Jetzt sollen sie sich mal ein Blatt Papier nehmen und einen Stift und mal eine Nussknackerzeichnung anfertigen und die mir schicken. Die schönste Zeichnung gewinnt. Und da gab es tatsächlich über 150 Einsendungen. Und da habe ich mir gedacht, du lädst dir den Kindergarten ein und die sollen entscheiden, welche Zeichnung denn am coolsten ist. Mädchen haben halt Nussknacker Frauen gezeichnet und die Jungs, na so Actionfiguren, Roboter und Saurier und so eine Sachen. Und dann kam immer mehr die Frage auf, ja, warum gibt es denn keine Nussknacker Frau? So ein Nussknacker, der ist ja kantig, der zeigt seine Zähne, der guckt grimmig. Wie soll man das verweiblichen? Und da habe ich mich sehr schwer getan. Bis zu diesem Jahr, da habe ich endlich mal die erste Nussknacker Frau umgesetzt und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, was wir da geschafft haben.
Markus Füchtner ist wirklich ein pfiffiger Kunsthandwerker, der immer wieder von sich hören oder auch sehen lässt. Nachdem er einmal in einer Fernsehtalkshow war, bei der unter anderem Helge Schneider auch zu Gast war, klingelte ein paar Tage später das Telefon in dieser Erfinderwerkstatt und am Telefon war Helge Schneider und bestellte natürlich einen Nussknacker aus dem Erzgebirge. Hier ist Rias, Reise im Erzgebirge Sachsens und jetzt auch Reise ins All starten. Auch Rias im Spielzeugdorf Seifen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher sagt Glück auf. Der Raketenwilli ist eine weitere Neuheit aus der Erfinderwerkstatt von Markus Füchtner. Die 24 cm hohe Räucherrakete, die setzt nämlich auf Hightech-Material aus der Raumfahrttechnik. Dafür hatte der Handwerker sogar mit Wissenschaftlern des Dresdner Fraunhofer-Instituts getüftelt. Naja, Handwerk ist hochmodern, wer sagt's denn? Man zündet also eine Räucherkerze an, setzt sie behutsam ins Raketeninnere und dann öffnet sich die Spitze, aus der ein kleiner Nussknacker rausschaut. Denn eine Feder, die dehnt sich dann bei Wärme aus und deswegen auch die Rakete, der Raketenwilli. Und wir zünden nun auch eine Rakete mit Max Rabe und seinem Palastorchester.
Ich kauf mir eine Rakete und fliege auf den Mars. Und fall ich wieder runter, fragt jeder mich, wie war's?
Am Mars!
Am Mars!
Am Mars!
Am Mars!
Es hat wieder mal an der Werkstatttür geklingelt und ein sehr guter Freund von mir stand davor und hat zu mir geäußert, ich bin ein bodenständiger Typ, der auch heimatverbunden ist. Ich komme aus Seifen, aber ich muss mal raus. Ich möchte eine Weltreise machen. Über 7-8 Monate ging diese Weltreise und er hat mich gefragt, kannst du mir was mitgeben, was mich an die Heimat erinnert? Am besten einen Nussknacker, einen roten König, wie man kennt, rote Jacke, gelbe Hose, schwarze Stiefel, so mit weißen Haaren, ich würde ihn mitnehmen, aber bitte etwas kleiner, so für die Reisetasche. Da habe ich ihm diese Figur angefertigt und wir haben ihn getauft auf den Namen Wilhelm, weil der Erfinder der Nussknacker im Erzgebirge auch Wilhelm hieß. Und der ist seit 2016 mittlerweile in der Welt unterwegs, als nur kleiner Botschafter des Erzgebirges und bereist viele Länder. Er hat eine Mission, er soll jedes Land der Welt bereisen. Weil nach seiner Weltreise hat sich das rumgesprochen, dass ein kleiner Nussknacker rumreist. Und da kamen Anfragen von fremden Menschen zum Teil. Ja, wir fliegen auch in ein fremdes Land. Können wir den denn mitnehmen? Und somit ist das entstanden, dass der kleine Reisenussknacker um die Welt für uns zieht. Und eines Tages bekam ich eine Anfrage per SMS. Guten Tag, ich lade Wilhelm ins Weltall ein. Bitte rufen Sie mich zurück. Das war für uns völlig absurd. Wie soll das möglich sein? Ich habe da angerufen und hier gab es tatsächlich die Möglichkeit, den Wilhelm auf die ISS zu bringen. Als Reisenussknacker, als Botschafter des Erzgebirges ins Weltall auf die Raumstation. Und das war für uns ein Riesending und wir haben uns da zusammengesetzt. Und wie machen wir das? Wollen wir das überhaupt? Da ist dann lange weg und es kann noch was passieren. Aber wir haben uns dafür entschieden. Der Wilhelm ist auf die internationale Raumstation gereist mit dem Astronauten Matthias Maurer. Naja, der Wilhelm ist ein Tüftler, ist ein Erzgebirger. Und er hat dem Herrn Maurer, dem Materialwissenschaftler, über die Schulter geschaut. Und dem sind so gewisse Dinge aufgefallen. Da hat er aus dem Fenster geschaut und diese Solarpanels, diese Sonnensegel haben sich immer bewegt zur Sonne. Und da hat er hinterfragt, wie funktioniert das? Und da hat er mal gesagt, naja, das funktioniert mit einer Technologie, die stammt aus Ostdeutschland, aus Dresden. Und zwar wurde von Fraunhofer IWU Dresden eine Legierung entwickelt, eine Formgedächtnislegierung, die da oben Anwendung findet, die sich Formen merken kann und durch Temperaturreize seine Form ändert. Und da drehen die sich dann zur Sonne. Da hat der Wilhelm gedacht, ja, mit Wärme haben wir doch auch viel zu tun und Temperaturunterschiede, das wäre doch auch was für das Erzgebirge. Wir haben Räucherkerzen, wir haben Pyramiden mit Kerzen, da gibt es doch sicherlich was zu tun. Die Idee hat er runtergeschickt zu uns Wir haben die Köpfe zusammengesteckt, haben uns zusammengesetzt mit dem Fraunhofer-Institut, haben eine Idee entwickelt und somit ist eine Räucherrakete entstanden. Weil der Wilhelm ist mit einer Rakete hochgekommen, wieder zurück und hat die Idee mitgebracht. Und jetzt haben wir Weltraumtechnik in einem Räuchermann verbaut. Diese traditionelle Figur eines Räuchermanns wurde etwas geändert in Form einer Rakete, aber darin steckt Weltraumtechnik. Und wenn man die Räucherkerze zündet, räuchert es aus der Rakete, in der übrigens der kleine Wilhelm steckt, den sieht man nur nicht. Und nach einer gewissen Zeit öffnet sich die Luke der Rakete und der Wilhelm schaut heraus und verschwindet wieder in der Rakete, wenn die Räucherkerze erloschen ist und es wieder abkühlt.
Wenn er auf der ISS war, dann auch mit Amerikanern und Russen, war er ja auch vielleicht noch friedensstiftend und fördernd.
Wahrscheinlich ist das so, weil der Wilhelm verbindet, egal wo der ist. Er verbindet auf seinen Reisen Menschen miteinander. Er ist immer Gesprächsthema. Er verbindet verschiedene Kulturen. Die Gespräche ufern aus in Weihnachtsbräuche in dem jeweiligen Land. Er verbindet Weltraumtechnik mit Holzkunst. Er verbindet Wissenschaftler mit Handwerkern. Und hat vielleicht da oben auch für eine Friedensverbindung gesorgt.
Wir brauchen mehr von den Wilhelms.
Wir brauchen ganz viele Wilhelme.
In diesen Zeiten unbedingt.
Ja.
Einfach noch mehr Willis in dieser Welt und da wird noch einiges aus dieser Erfinderwerkstatt zünden. Wo die Schwibbögen hell leuchten und die Räuchermänner heftig rauchen und wo die Nussknacker stramm stehen, dort sind wir heute mit der Radioreise. Alexander Tauscher grüßt aus dem Erzgebirge. In der Seifener Erfinderwerkstatt von Markus Füchner, da schießen die Nussknacker aus der Rakete nach oben und im benachbarten Neuhausen bilden die Nussknacker eine ganze Armee. Tausende Nussknacker aus mehreren Dutzend Ländern, die werden nämlich im Nussknackermuseum zur Schau gestellt. Dazu zählt auch der weltweit größte funktionsfähige Nussknacker Ritter Borso von Riesenburg. Er ist mehr als 10 Meter hoch und bringt ein stolzes Gewicht von 3 Tonnen auf die Waage. Außerdem befindet sich vor dem Museum die weltgrößte Spieldose. Museumsleiter Uwe Löschner, der spricht gleich über die familiären Wurzeln, die zu dieser besonderen Ausstellung führten. Und dazu nun natürlich Musik aus dem berühmten Ballett Der Nussknacker von Peter Tschaikowski.
Also mein Vater ist Maschinenbaumeister gewesen, ich habe selber auch Maschinenbauer gelernt und wir haben uns dann 1990 überlegt, die Sammlung, die so vorhanden war, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und haben das dann nach und nach als Museum eingerichtet.
Aber wie kam er als Maschinenbaumeister zu den Nussknackern? Maschinenbaumeister denkt man ja an den Industrieberuf.
Ja, es war mehr oder weniger so, dass wir immer was brauchten, um unser Material zu bekommen in DDR-Zeiten. Und da war es natürlich naheliegend, weil wir hier aus dem Erzgebirge sind, ein Räuchermännel oder ein Nussknacker oder sowas dann mal mitzubringen, dass man zum Beispiel einen Elektromotor oder Gussteile oder irgendwas mal eher bekommen hat.
Das war diese typische DDR-Tauschsache. Der eine hatte das und hat dann dafür was anderes bekommen.
Und da gab es eben dann auch mal für die Mitarbeiter in unserem Betrieb, Weihnachtsbäume oder irgendwas, also, wo man eben dann wieder getauscht hat mit Teilen, die wir eben zur Verfügung hatten.
Aber habt ihr schon Nussknacker hergestellt, DDR-Zeiten?
Nein, wir selber haben eigentlich nur die Maschinen dafür gemacht, also Drechselbänke, 3 Seiten, 4 Seiten, Hubbelmaschinen.
Also die Zulieferer für die damaligen, noch nicht Handwerksbetriebe, aber zumindest die PGHs?
Ja, die PGHs oder auch die volkseigenen Betriebe, da haben wir also viel Maschinen gebaut, hatten 6 bis 8 Jahre Lieferzeiten auf unsere Maschinen, wie das alles so war. Na, also man musste aufs Auto 15 Jahre warten, gab es auf die Maschinen auch Wartezeiten, es war ja alles begrenzt.
Und hat sich bei euch schon zu DDR-Zeiten so ein gewisser Fundus an Nussknackern angesammelt?
Ja, mein Vater hat eben dann irgendwann mal gesagt, von den Sachen, die ich mal verschenkt habe, ich hebe mal überall auch mal 1, 2 Sachen auf und dann ist eben eine Sammlung draus entstanden, die so um 1990 knapp 1000 Nussknacker umfasst hat.
Das war also zu Wende 1000 und inzwischen hier im Museum, wie wir sind's?
Und inzwischen sind es im Museum hier nach der ganzen Erweiterung 6.700 international mittlerweile zusammengetragen, wobei man sagen kann, 70% ist ja aus erzgebirgischer Produktion, 20% kommen aus Deutschland, also wo in anderen Regionen, Rhön, Thüringen zum Beispiel auch Nussknacker gemacht worden sind, schon früher auch. Und 10% kann man sagen, international ist, also auch Nussknacker in verschiedenen Knackmechanismen aus der ganzen Welt.
Das heißt, natürlich ist das Erzgebirge die Heimat der Nussknacker, aber in welchen Regionen der Welt werden auch noch welche hergestellt?
Also eigentlich in jeder Region, wo es Nüsse gibt, um auch an das Innere der Frucht zu gelangen. Natürlich gibt es unterschiedliche Nüsse, damit auch unterschiedliche Nussknacker. Und bei uns ist eben dieser figürlicht gedrechselte Nussknacker typisch. Und da ist es halt hier im Erzgebirge so dieser Soldat, Förster, Polizist. Das sind so diese Obrigkeitsfiguren, die als erstes, sage ich mal, als Nussknacker so gemacht worden sind, die in der Weihnachtszeit fürs Volk die Nüsse knacken sollten, weil das Volk das ganze Jahr für die Obrigkeit arbeitet.
Obrigkeitsfiguren, auch Könige waren dargestellt worden.
Hat es eigentlich alles so mit diesen Obrigkeitsfiguren zu tun. Die sollten eben ironischerweise fürs Volk arbeiten in der Weihnachtszeit, also Nüsse knacken. Heute hat die Obrigkeit ganz andere Nüsse zu knacken. Aber da geht es nicht nur um die mit Schale, sondern um größere Probleme.
Auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, die beißen sich die Zähne aus. Und dann ging es über von diesen Obrigkeitsfiguren auch zu normalen Menschen. Naja, normal, Soldaten ist nicht ganz normal, aber Förster beispielsweise wurden dargestellt.
Ja, Förster ist eine zwielichtige Person zwischen also Obrigkeit und Volkspersonen, die gab es zum Beispiel auch. Räuchermännchen wurden ja mehr oder weniger als volksnahe Figuren dargestellt, da gab es den Förster auch. Ja. Und den Förster gibt es also auch als Obrigkeitsfigur, also wie ein Polizist zum Beispiel.
Ja, also der Oberförster, ja.
Genau, da gab es also Obrigkeitsfiguren, das hat sich manchmal so ein bisschen gedoppelt. Aber mittlerweile gibt es ja eigentlich fast nichts, was es nicht als Nussknacker gibt.
Was gibt es heute alles als Nussknacker? Auch moderne Berufe bzw. moderne Zeitgeister?
Ja, es gibt natürlich Nussknacker in verschiedenen Berufszweigen. Es gibt natürlich aber auch Nussknacker ganz ausgefallen. Also wir haben zum Beispiel aus der ganzen Star Wars Geschichte den R2-D2 Yoda und den Darth Vader zum Beispiel als Nussknacker. Es gibt verschiedene Themen, die angeschnitten werden, was natürlich schlüssig ist mit der Nussknacker-Geschichte. Das ist zum Beispiel Tschaikowskis Nussknacker-Suite. Da handelt sehr viel ringsrum. Da gibt es also direkt Themen, die auch viel nach Amerika verkauft werden von den Betrieben, die hier im Erzgebirge produzieren. Aber auch Märchenfiguren, gestiefelter Kater, Froschkönig, alles, was man so eigentlich sich denken kann. Und den Papst Benedikt XVI, Elvis Presley, Martin Luther, Hillary Clinton.
Ein Liebling gibt es darunter?
Kann man schwer sagen. Es gibt ein paar verschiedene Sachen, die immer erstmal den Weg durch unser Wohnzimmer machen, die wir erstmal eine Weile im Wohnzimmer stehen lassen. Wenn sie neu dazugekommen sind, teilweise eben auch alte Stücke oder so.
Die, sie heimisch werden erstmal.
Die stehen erst einmal auf der Schrankwand eine gewisse Zeit, ehe sie ins Museum kommen.
Fürs Fenster zu Hause reicht natürlich auch der Nussknacker en Miniatur. Er ist eine Holzfigur aus dem Erzgebirge, die inzwischen ganz friedlich die ganze Welt erobert hat. Wir sind immer wieder weihnachtlich unterwegs, ob am Strand von Lignano oder in Treuchtlingen. Und heute in der Heimat der Bergmänner und Pyramiden, der Schwibbögen und Räuchermänner im schönen Erzgebirge. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Spielzeugdorf Seifen. Zu tiefen, tiefen DDR-Zeiten im Jahr 1958 gründeten 13 Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge die Gemeinschaftswerkstatt Seifener Volkskunst. Es war damals gewissermaßen eine sozialistische Unternehmensgründung, denn es entstand ein großer und dennoch traditioneller Hersteller von original erzgebirgischer Holzkunst. Heute können Besucher in einer eigenen Schauwerkstatt den Handwerkern über die Schulter schauen. Andreas Bilz, er leitet diese Seifener Volkskunst, und Joachim Süß, der stimmt uns auf die stimmungsvolle Zeit im Erzgebirge ein, mit dem Lied von der Ofenbank.
Im Winter, wenn's oft stürmt und schneit, wenn's wattern tut wie nicht gescheit, wenn's Wind wehe schmeißt bis ans Fenster nah, der's mir oft nicht nausa kann, und ist dazu recht fahrisch kalt, dass mir kein Hund nausstoßen tut.
Die Seifener Volkskunst war auch zu DDR-Zeiten schon ein bekannter, namhafter und auch größeres Unternehmen und hat sich damals auch mit der Herstellung erzgebirgischer Holzkunst natürlich beschäftigt. Diese Artikel sind vielfach in den Export gegangen, sprich nach Westdeutschland, und waren dort begehrt und beliebt.
Nussknacker ist euer Hauptprodukt, kann man sagen?
Der Nussknacker ist unser Hauptprodukt. Den Nussknacker stellen wir heute in etwa 100 verschiedenen Varianten, Größen, Farben, Motiven, naturbelassen oder farbig gestaltet her. Und der Nussknacker war auch das erste Produkt, das 1958 hier nach Firmengründung hergestellt wurde.
Haben sich seitdem, also seit der Firmengründung zu DDR-Zeiten, die Motive verändert, der Nussknacker? Hatten die früher andere, vielleicht nicht so christliche Motive oder nicht so traditionelle? Teile? Kann man da etwas erkennen?
Also ja, natürlich hat sich im Laufe der Zeit die Motive und die Gestaltung verändert, aber speziell beim Nussknacker ist es so, dass wir dort an den alten Traditionen festhalten und auch heute noch die ursprünglichen Motive herstellen. Natürlich sind weitere neue, modernere dazugekommen, aber die alten Klassiker, den König und den Husar, die gibt es so oder so ähnlich, wie sie damals waren, heute noch.
Und man kann bei euch auch sehen, dass so Nussknacker aus, ich glaube, 35 Einzelteilen besteht, die dann in 150 Arbeitsschritten zum Nussknacker zusammengefügt werden?
Ja, wir fertigen die Nussknacker in kleineren oder auch mittleren Serien, also keine Einstückfertigung, aber so 50, 100, manchmal auch 150 Stück werden dann schon mal hergestellt, wenn das läuft.
Nun fragt sich jeder, der Nussknacker ist aber dann doch nicht zum Nussknacken da, weil der richtige Nussknacker ist eine Zange. Oder gibt es Nussknacker, die auch Nüsse knacken können, Andreas?
Das ist immer so ein kleiner Widerspruch noch. Wir stellen die Nussknacker tatsächlich so her, dass man damit noch Nüsse knacken und jetzt kommt's, könnte. Aber natürlich sind diese Figuren aufwendig bemalt und lackiert und die Nuss ist hart. Man kann die Nuss knacken, aber es würde Beschädigungen an der Farbe geben und deswegen ist es doch ein Dekorationsgegenstand heute.
Hat man früher aber mit diesen Nussknackern Nüsse geknackt, also vor 100 Jahren?
Ja, hat man und das ist überliefert, es wurden damit Nüsse geknackt. Vielleicht gab es damals die klassische Nusszange damals noch nicht, keine Ahnung.
Also einerseits eure Produktion, andererseits seid ihr ja auch eine Schauwerkstatt. Wir reden gleich darüber, was man selbst auch machen kann. Und schon wenn man hineinkommt in euer Haus, ist man ja schon in einem kleinen Museum. Lauter Nussknacker-Pyramiden, weihnachtlich, egal ob Weihnachtszeit oder nicht.
Das ist sicherlich richtig. Wir stellen sehr viele Produkte aus, bieten sehr viele Produkte unseren Gästen, Kunden, Interessenten an. Museum trifft es vielleicht nicht ganz. Wir sind Hersteller, sind alles aktuelle Produkte, aber es gibt eine große Vielfalt.
Große Vielfalt und eben die Schauwerkstatt. Und da sahen wir eben auch schon eine Familie, die dort aktiv war. Was kann man in der Schauwerkstatt alles machen?
Ja, in unserer Schauwerkstatt kann man zuerst oder zuallererst einmal unseren Mitarbeitern, unseren Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen. Das heißt also, wir montieren, bemalen, leimen unsere Figuren zusammen. Das können unsere Gäste, Interessenten unseres Hauses sehen. Aber wir bieten mehr, wir bieten auch ein Aktivangebot. Jeder, der das gerne möchte, kann bei uns selbst aktiv werden, selbst basteln, einen Bastelsatz kaufen und unter Anleitung unserer erfahrenen Mitarbeiter diesen auch selbst zusammenbauen, bemalen und dekorieren.
Und da kann ich mir selbst ein Motiv überlegen, auch ausdenken?
Wir bieten etwa 200 verschiedene Motive, die sozusagen vorgefertigt in Einzelteilen da sind. Und diese kann man zusammenbauen, montieren und ganz individuell nach eigenen Vorstellungen dann auch dekorieren und bemalen.
Ist es auch so ein wenig gedacht, auch um Nachwuchs zu gewinnen für dieses Handwerk? Dass dann der ein oder andere Jugendliche, der überlegt, habe ich so eine Fertigkeit in den Händen, das machen kann?
Ja, das könnte wohl auch sein. Ich meine, zuallererst einmal ist es ein Angebot an unsere Gäste und Touristen, selbst aktiv zu werden, die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Aber natürlich könnte es auch gut sein, wir bilden ja auch aus, dass man damit auch vielleicht mal einen Nachwuchs gewinnt.
Du hast ja das ganze Jahr nun mit Nussknackern zu tun, arbeitest in diesem schönen Ambiente. Ist es dann noch etwas Besonderes in der Weihnachtszeit bei sich zu Hause, Nussknacker aufzustellen?
Gerne dekorieren wir zu Weihnachten auch zu Hause. Vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen besonders, aber natürlich mit unserer original erzgebirgigen Holzkunst. Selbstverständlich.
Andreas Bilz im Radioreisegespräch. Ja, die erzgebirgische Volkskunst gehört einfach zu Weihnachten in jede Stube, auch wenn sie das ganze Jahr über in den Seifener Werkstätten bereits präsent ist. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus dem Spielzeugdorf Seifen im schönen Erzgebirge. Also eine Sendung aus dem weihnachtlichen Erzgebirge, die viele clevere Handwerker trifft und traf. Wir hatten ja den schon größten Nussknacker der Welt, den Raketenwilli mit Weltraumtechnik. Und nur noch die Lichter, die fliegen. Sie stammen nämlich aus der Drechsler Werkstatt von Thomas Schalling in Seifen. Sie fliegen auch die Lichter in den Himmel. Denn der Himmel ist ein Lichterbogen, hier die musikalische erzgebirgische Erkenntnis.
Der Himmel ist ein Lichterbogen, der Halsenstamm sei aufgezogen.
Es ist bei uns so, dass wir wirklich ganz traditionelle Holzkunst produzieren, angefangen von einer großen Auswahl an Spieldosen, zum Beispiel, darum klimpert es auch überall. Oder ja, Räuchermänner, ganz typisch. Und bei uns auch horrende Figuren, ganz speziell hier im Erzgebirge, was sehr bekannt ist. Und seit 2011 haben wir uns aber auch ein großes Stück auf moderne Sachen spezialisiert und produzieren da halt mit unseren sogenannten Fluglichtern eine ganze Reihe moderne Pyramiden.
Fluglichter, man denkt an fliegende Objekte, es ist es nicht, aber was ist ein Fluglicht, eine Pyramide?
Teilweise sind das schon fliegende Objekte, ist jetzt übertrieben, aber das sind Hängepyramiden oder sogenannte Schwebepyramiden, die man dann halt auf den Tisch stellen kann. Und der Begriff Fluglichter kommt ganz einfach daher, dass sich die Kerzen mit der gesamten Pyramide drehen.
Mit drehende Kerzen.
Ja, gibt es auch schon bei traditionellen geschnitzten Hängepyramiden, wo sich die Kerzen einfach technisch bedingt mitdrehen. Aber so in der Form, wie wir das jetzt gestaltet haben, ist das schon neu, kann man sagen.
Eine Pyramide im neuen Design und durch das Drehen der Kerzen ergibt sich ein besonderes Schatten- und Lichtspiel.
Genau, dann, wenn es ein bisschen duster wird im Raum und die Kerzen sind angezündet, das ist also auch wunderbar anzusehen, dieses Licht- und Schattenspiel. Und was halt auch bei der Idee damals ganz wichtig war, es ist schon mehr als Deko-Objekt fürs ganze Jahr zu sehen und jetzt nicht so ganz so speziell die Weihnachtspyramide, wie man es bisher gekannt hat.
Das heißt, es ist eine Pyramide, die kann ich theoretisch jetzt auch im Hochsommer einsetzen, auf den Tisch stellen?
So ist es eigentlich konzipiert gewesen damals, dass das wirklich mal was ist, ganz bewusst ohne Figuren, ohne das typisch Weihnachtliche. Also kommt auch sehr auf die Farbkombination an. Es sind schon Farben dabei, die dann eher weihnachtlich sind, aber es sind auch viele Sachen in Naturholztönen dabei, was dann von den Kunden auch ganz jährlich genutzt wird.
Und dann auch nicht mehr den Namen trägt Pyramide, sondern eben Fluglicht.
Genau.
Wie reagieren da die anderen Handwerker drauf? Finden die das albern oder haben die gestaunt?
Also von den Kollegen hat man jetzt wenig Feedback gehört. Auch unsere größtenteils Fachgeschäfte, die bundesweit so verstreut sind, waren anfangs eher zurückhaltend, muss man sagen, weil bei der ersten Messe war das wirklich wie so ein UFO, die Teile. Also wenn man die Reaktion da so gesehen hat.
Hat der Pfarrer keinen Herzinfarkt bekommen?
Nee, das nicht. Da ist er eigentlich offen für Neues, denke ich, ja.
Und es spricht sich ja auch jüngere Menschen an, die vielleicht das andere, das Traditionelle als altbacken, jedenfalls angestaubt betrachten könnten und dann damit Gefallen finden.
Ja, so war das eigentlich ursprünglich sogar gedacht, dass man mal was für die jüngere Generation kreiert, aber selbst Kunden im gesetzteren Alter nimmt das noch an. Sind wir selber erstaunt drüber.
Wie ist es bei dir zu Hause zu Weihnachten? Ist dann die traditionelle Pyramide neben einem Fluglicht oder dann doch getrennt? Erst das Fluglicht und zu Weihnachten die echte Pyramide?
Also die Fluglichter sind eigentlich das ganze Jahr über in der Wohnung vertreten und zu Weihnachten kommt dann aber definitiv die traditionelle Pyramide noch dazu.
Es werde Licht, es werde Liebe in allen Herzen erdenweit.
Es werde Licht in dieser Welt. Hoffentlich ganz bald in der gesamten Welt. Die Fluglichter aus Seifen, sie fliegen jedenfalls schon weit über das Erzgebirge hinaus in die Welt. Die Weihnachtszeit ist aber nicht die einzige Zeit, um das schöne Erzgebirge zu erleben. Das Erlebnis Erzgebirge bieten wir auch außerhalb des Advents an. Unsere Radioreise zwischen dem Schloss Augustusburg und dem in Wolkenstein mit einer Fahrt in den Schacht bei Ehrenfriedersdorf bietet nämlich eine andere Sendung. Wir hätten auch noch die Radioreise, die auf einer Wanderung rund um Krottendorf im Erzgebirge unterwegs ist. Und viele weitere Sendungen aus dem schönen Sachsen sind bei uns im Angebot, von Chemnitz bis Dresden, von Leipzig bis in die Sächsische Schweiz. www.radioreise.de. Hier gibt es die Sendungen zum Nachhören und als Podcast und auch die Blogs mit den Bildern, die einfach Reiselust machen. www.radioreise.de und überall da, wo man auch im Spielzeugdorf Seifen gute Podcasts finden kann. Und damit sage ich zum Abschied Goodbye, au revoir, ciao, adios, das Vidrainja und Toba Bochania, Tots Jens Haida, farewell, Anchio, Wislat, Ayuwomba, Gülügül, Dovegienja, Irakwa und Shalom und im Erzgebirge Glück auf und süß Feierabend.
Glück auf, Andreas Bilz. Ich wünsche allen eine wunderschöne Zeit und verabschiede mich aus dem Spielzeugdorf Seifen im Erzgebirge und würde mich ganz besonders freuen, Sie hier einmal begrüßen zu dürfen. Glück auf!
Hier ist Markus Fichtner und ich grüße euch aus einer kleinen Werkstatt, die sehr viel Historie besitzt. Und wenn es euch interessiert, dann kommt da einfach mal vorbei.
Thomas Schalling hier, die herzlichsten Grüße aus dem weihnachtlichen Seifen.
Glück auf, hier ist Jenny Mattes. Ich sende ganz herzliche Grüße aus dem Erzgebirge, speziell aus unserem Steinhübel in einen Ortsteil von Seifen.
Christian Neuber, herzliche Grüße hier aus unserem Musterzimmer, aus unserem historischen, und ein herzliches Glück auf an Sie.
Alles Gute allen Hörern wünsche ich Uwe Löschner aus dem Nussknacker Museum in Neuhausen.
Der Tobias Kirsche aus dem schönen Seifen, kommen Sie doch einmal vorbei bei uns und überzeugen Sie sich selbst von der wunderschönen Landschaft hier im Erzgebirge, vom Herzen des Spielzeuglandes aus dem Kurort Seifen.
Aus dem Kurort Seifen kam diese Radioreise und ist hoffentlich bald wieder zu Gast hier im schönen Erzgebirge. Die Einladung ist ausgesprochen, auch an all unsere Freunde, von ganzem Herzen, von den lieben Erzgebirglern. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.